Ich freue mich auch, dass ich jetzt vorab ein paar Bibelstellen vorlesen darf. Vor der Predigt 3 Stück. Die erste Bibelstelle, die ich lese, und zwar aus der guten alten Luther-Übersetzung, steht in der Bergpredigt, Kapitel 5 aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Spricht Jesus in der Bergpredigt. Zweite Stelle steht in der Apostelgeschichte. Nach dem Pfingstwunder wendet sich Paulus an alle die Menschen, die ihm zuhören. Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und die Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Dritte Stelle steht im ersten Korintherbrief. Paulus wendet sich an die Gemeinde dort und in der Gemeinde gibt es immer wieder Gerappel und, naja, sagen wir mal, ein bisschen Unordnung. Paulus schreibt: Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, und der dritte, ich zu Kephas, und der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft.
Dankeschön. Dir glaube ich, mein Herr, aufs Wort. Was du mir zusagst, will ich fassen. Bei dir kann ich mich fallen lassen, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dir will ich mich jetzt anvertrauen, um dich in deinem Wort zu schauen. Guten Morgen, liebe Schwestern und Brüder oder liebe Freundinnen und Freundinnen. Hallo, wie soll ich euch denn anreden? Da sind wir schon mitten im Thema. Was ist die Gemeinde in unserer medialen, demokratischen, rechtsstaatlichen, pluralen Gesellschaft? Ist es, sagen wir mal, ein Club, ein Verein für religiöse Brauchtumspflege? Also wie so eine Trachtengruppe oder wie ein Schützenverein? Ne, im Im Amtsblättchen unseres Nachbardorfes erschien tatsächlich mal die Anzeige: Reichenbacher Schützen laden ein. Schießen lernen, Freunde treffen. Oder ist Gemeinde Jesu in der Gesellschaft ein strategischer Zusammenschluss, ein Morallobbyisten? Wir kämpfen für Werte, wir haben uns organisiert, um politische Ziele durchzusetzen. Dann wären wir eine Art Partei oder eine Gewerkschaft. Dann hätte ich sagen müssen, liebe Parteifreundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Oder ist die Gemeinde Jesu in der Gesellschaft, ja, nur so ein lockerer Freundeskreis, also neudeutsch Netzwerk oder Community von irgendwie so ein bisschen biederbürgerlich-konservativen Leuten? Paulus beantwortet im ersten Korintherbrief, das war der letzte Bibelvers, den wir eben gehört haben, diese Frage radikal. Er sagt, ihr seid ein Leib, und zwar der Leib Christi. Ihr seid also die irdisch sichtbare Gestalt des jenseitig auferstandenen Christus. Ihr seid der Leib Christi auf Erden. Und diese Definition bringt Paulus dann noch in einer polemischen Negativformulierung und sagt, ist denn der Leib Christi geteilt? Sagen wir, ja, das ist er. Nicht erst seit der Reformation, danach kamen noch jede Menge Spaltungen. Aber das ist die Gesellschaft ja auch. Wir sind ja eine plurale Gesellschaft. Wir sind ja nicht mehr sozusagen das christliche Abendland, sondern zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind mehr Menschen konfessionslos als in der evangelischen oder katholischen Kirche Mitglieder. Von Freikirchen ganz zu schweigen. Wir sind meistens so ungefähr 1% der Bevölkerung. Und der Witz besteht darin, dass wir meinen, 99% sollten so leben wie wir. Das tun sie nicht. Du wirst von einem koreanischen Smartphone geweckt, schlüpfst in Hemd und Hose aus Bangladesch, kochst mit einem chinesischen Küchengerät brasilianischen Kaffee auf und presst dir israelische Orangen zu Saft. Dann fährst du mit einem japanischen Auto in ein schwedisches Möbelhaus, tippst auf der Arbeit arabische Zahlen in deinen Taschenrechner, schreibst mit lateinischen Buchstaben englische Wörter und abends lässt du dir von einem türkischen Fahrer italienische Pizza ins Haus bringen und trinkst dazu einen französischen Rotwein. Währenddessen guckst du eine amerikanische TV-Serie und in den Urlaub fliegen wirst du mit einer irischen Billig-Airline auf eine spanische Insel. Dass die Hersteller und die Händler ihren Produkten und Dienstleistungen hinterherzogen. Die Hersteller und Händler aus aller Herren Länder. Und dass sie sinnvollerweise ihre Damen aus aller Herren Länder dabei mitbrachten. Das war absehbar. Kurz, dass eine moderne Industriegesellschaft, wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt, ein Einwanderungsland ist und sogar sein muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist allen klar, die Volkswirtschaft und Soziologie zusammendenken können. Und als, man darf daran erinnern, eine Partei mit dem C im Namen und einem konservativ-katholischen Bundeskanzler namens Konrad Adenauer 1961 sogenannte Gastarbeiter ins Land holte, darunter auch viele muslimische aus Marokko, Tunesien und Ägypten, da haben die das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik kräftig mit aufgebaut. Aber dass die in 60 Jahren auch Kinder kriegen würden oder gar Enkel und dass die dann hier wohnen bleiben, das konnte doch keiner ahnen. Also Multikulturalismus und damit Pluralität der Lebensstile und der Überzeugungen gehört vollkommen organisch selbstverständlich zu unserem demokratischen Rechtsstaat in einer Industriegesellschaft dazu. Und das mag uns erstaunen, die Mehrheit dieser Migrantinnen und Migranten sind nicht etwa muslimisch, 5 Millionen, Und wie fromm die sind, steht mal dahin. Denn einige von ihnen sind ja vor muslimischem Terror geflohen. Die kommen ja aus Theokratien. Die wissen ja, wie das ist. Wenn eine Religion beansprucht, alle müssen das glauben, was wir glauben. Und wer das nicht tut, wird gehängt oder gefoltert oder eingesperrt. Die sind ja vor einer Theokratie in eine Demokratie geflohen und wussten, warum. Aber nein, die Mehrheit aller Migranten sind, was glaubt ihr wohl, katholisch. Nachfahren der Spanier, Italiener, Portugiesen, Kroaten und Polen nämlich. Und warum ein katholischer ehemaliger Innenminister namens Seehofer Migranten als die Mutter aller Probleme bezeichnete, das werden wir dann in 10 Jahren seine moldawische Altenpflegerin fragen. Multikulturalismus und Pluralität der Überzeugungen ist in der Tat anstrengend. Manchmal auch ärgerlich, wenn sie indische Nachbarn haben und es im Treppenhaus jeden Tag nach Curry riecht. Ja, es ist eine Herausforderung, aber ein weltanschauliches Problem kann es für uns als Christinnen und Christen, als Nachfolger des Jesus von Nazareth, nicht sein. Warum nicht? Weil die Jünger des Jesus von Nazareth, als sie das erste Mal nach Tod und Auferstehung ihres Meisters sich öffentlich äußern und dazu ausgerechnet den am wenigsten Eloquenten aus ihrem Jüngerkreis nehmen, den Petrus. Der redet wie so ein Handwerker, ne? Fischer. Jo, passt, stimmt, her damit, raus. Als der predigt, stehen vor ihm 17 verschiedene Sprachgruppen. Vielleicht habt ihr euch gewundert über den Bibeltext aus Apostelgeschichte 2, 9 bis 11. Lest es nach. Deswegen sprechen wir ja von einem Verständigungswunder. Und ich finde, im 21. Jahrhundert, in unserer heutigen politischen Situation, müssen wir wieder um ein Verständigungswunder beten. Aber es heißt auch, wir, die Christinnen und Christen, die Christenheit, sind von Stunde Null an ein multikultureller Haufen. Und als im Nachklapp zur Steinigung des Stephanus, Apostelgeschichte 7, eine Verfolgung ausbricht gegen die christusgläubigen Juden, da fliehen die natürlich aus ihrer Heimat. Wohin? Nein, nicht in die Wälder und Sümpfe nördlich der Alpen, zu den rothaarigen Barbaren. Die fliehen in die Industriezentren nach Antiochien, Athen, Rom, Korinth. Wir, die Christenheit, sind von Anfang an ein multikultureller Flüchtlingshaufen. Und deswegen, wer das zu einem Problem erklärt oder wer seine berechtigte Kritik an unseren derzeit Mächtigsten im Lande, wir könnten jetzt den Rest des Tages damit verbringen, uns über die Ampel lustig zu machen, oder? Wer seine berechtigte Kritik an den Mächtigsten in Hass auf die Ohnmächtigsten umwandelt, verleugnet unsere Kirchengeschichte und verleugnet Apostelgeschichte 2, eines der wichtigsten Kapitel in unserer Bibel. Ja, Herr Malesa, das mag ja sein, aber wissen Sie, wenn ich dann von Solingen und Mannheim und von Messerattacken und von Terroranschlägen und lese, und die Medien bringen das ja immer alarmistisch, sensationsgeil als Schlagzeilen, dann kriege ich einfach Angst vor jedem, der irgendwie muslimisch oder arabisch oder sonst wie aussieht oder eine dunkle Hautfarbe oder einen komischen Nachnamen hat. Warum berichten die Medien immer über das Negative? Erstens, wen meint ihr, wenn ihr die Medien sagt? Wer in einer Bahnhofsbuchhandlung sich vor das Regal stellt, kann sehr gut unterscheiden zwischen der FAZ und dem Playboy. Wer Fernsehen anschaltet, kann offenbar nicht unterscheiden zwischen seriös gemachten Fakten, gestützt für teuer Geld recherchierten Reportagen und irgendwelchem Unterhaltungstralala oder Trash, Bild-TV oder ähnliches. Wenn wir also unterscheiden zwischen Medien, die von Profis gemacht werden, die sich sehr viel Mühe geben und die immer einer Kontrollinstanz, nämlich der Faktencheck-Abteilung, gegenüber rechenschaftspflichtig sind und dem, was durch das Internet entstanden ist, dass Hans und Franz und Lisbeth und Ilona zwischen 12 und Mittag mal eben weltweit senden können, was ihnen so einfällt. Das ist der Zusammenbruch meines Berufes. Es gab am 31. Dezember 2018 in Deutschland 309 Tageszeitungen. 309. Es gab 34 Wochenzeitungen, 6 überregionale Sonntagszeitungen und 1620 Publikumszeitschriften. Wie gesagt, geht an Bahnhof, also jetzt nicht in Überlingen, aber sagen wir mal in München, und zählt. Hinzu kommen geschätzt rund 200 lokale, regionale und bundesweit empfangbare Ganztageshörfunkprogramme und 45 deutschsprachige Fernsehkanäle. Und bei den öffentlichen Rechtlichen gibt es pro Jahr über 2000 Morgenandachten. Warum? Weil die Kirchen ein besonderes Senderecht haben. Weil die das Wort zum Sonntag plus Gottesdienstübertragungen senden müssen, steht im Landesvertrag. Und eine Gottesdienstübertragung aus einer alten Kathedrale, wo man schon mal Gerüste aufbauen muss, um überhaupt Licht zu hängen. Ich habe 30 Jahre Deutschlandfunk gemacht und 30 Jahre SWR Fernsehen. Eine Gottesdienstübertragung aus so einem Lichtgrab wie einer Kathedrale kostet ungefähr so viel Produktionskosten, als wenn man viel billiger Andrea Berg im Europapark Rust singen lässt. Der Quotenunterschied dürfte jedermann klar sein. Dass die alle zusammen, Zitat, ein geschlossener linker Einheitsblock, ein Meinungskorridor seien, der doch von lauter kirchenböswilligen, atheistischen, ungläubigen Journalistinnen und Journalisten gemacht werden, ist allein schon wirtschaftlich Quatsch. Denn den Zeitungen laufen die Leser davon, den Hörfunkprogrammen die Hörer und den Fernsehprogrammen die Zuschauer. Und jeder muss und konkurriert um diese, muss also sein Alleinstellungsmerkmal, seinen USP, Unique Selling Point, herausstellen. Es passiert dasselbe, aber jeder muss überlegen, wie können wir das Thema appetitlicher oder zugänglicher oder verständlicher oder einfacher, aber immer bitte sachlicher und zutreffender darstellen. Dass die sich alle gemeinsam absprechen und sagen, jetzt ziehen wir mal zum Beispiel die Evangelikalen durch die Zähne, kann so nicht stimmen, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. Weil die Medienhäuser irgendwie überleben wollen. Übrigens auch die gebührengestützten. Warum haben wir überhaupt ein öffentlich-rechtliches System? Weil die alliierten westlichen Siegermächte, die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen, 1945 sagten, einen Propagandasender, in dem einfach ein Diktator bläst, was er für richtig hält, wird es nie wieder geben. Die Medien dürfen weder der Regierung noch der Wirtschaft gehören, sondern sollen unabhängig sein. Und deswegen haben die meisten europäischen Länder eigentlich das freiheitlichste Pressefreiheit garantierende Mediensystem, was es gibt. Dazu sind 1982 dann Kommerzsender gekommen, ja. Und die machen natürlich lieber Blaulichtreportagen als irgendetwas Langweiliges. Wenn du die Wahl hast, gucke ich jetzt die Rentenreform, wo ein Jurist vom Bundesverfassungsgericht mir den neuestes Urteil kommentiert und erklärt. Oder höre ich davon, dass in Hannover ein Dreijähriger im Baggersee ertrunken ist? Was schaltest du zuerst ein? Ein Flugzeug, das sicher landet, ist keine Nachricht. Das tun Tausende von Flugzeugen jeden Tag. Ein Flugzeug, das abstürzt, ist eine Nachricht. Es ist also nicht die Böswilligkeit der Journalisten, die immer auf das Negative fokussiert ist, sondern es ist die Orientierung am Konsumenten, am Medienrezipienten. Denn wenn deine Tageszeitung jeden Morgen mit der Schlagzeile anfangen würde, auch heute wieder kein Attentat auf Olaf Scholz, ich glaube, du würdest die Zeitung abbestellen, oder? So, nun leben wir in einem, Achtung, zwar kirchengeschichtlich geprägten, aber weltanschaulich neutralen Staat, der in seinem gerade 70 gewordenen Grundgesetz in Artikel 4 Absatz 1 Folgendes festhält: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Gut möglich, dass du ein Nutznießer dieses Artikel 4 bist. Und ich darf mal vermuten, in einer ETG, ihr seid doch aus der Täufertradition, oder? Ihr seid doch irgendwie abgeleitete Mennoniten, kann das sein? Ich zum Beispiel bin ein Nutznießer dieses Paragraphs, Artikel 4. Denn Baptisten wie ich erlitten im katholischen Ländern Europas, aber auch im preußisch-evangelischen Staatskirchentum bis ins 20. Jahrhundert hinein Einschränkungen, gesellschaftliche Ausgrenzung, kulturelle Diskriminierung. Und hätten die kommunistischen Diktatoren der Sowjetunion ihren Bürgern diese Religionsfreiheit gewährt, dann hätten die rund 400.000 Russlanddeutschen gar nicht hierher fliehen brauchen. Sie wurden nämlich oft nicht nur wegen ihres Deutschseins verfolgt, sondern auch während ihres Christseins verfolgt. Und was in der DDR viele katholische und evangelische Christen noch mehr ärgerte als die staatlich verordnete Armut, war der staatlich verordnete Atheismus. Der Druck also, ihren Glauben nicht zu praktizieren, nicht zu bekennen, und dafür mussten sie berufliche Nachteile oder für ihre Kinder Nachteile in Kauf nehmen. Meinungs-, Versammlungs- und Gewissensfreiheit, damit verbunden die Freiheit der Wissenschaft, der Kunst und der Presse, sind Privilegien, für die gerade wir Christen besonders dankbar sein müssten. Denn meine Eltern unter der Nazi-Diktatur und meine Freunde in der DDR bis 1989 hatten diese Privilegien nicht. Und entsprechend dankbar bin ich, in einem Land zu leben, das sowohl die positive Religionsfreiheit garantiert, also die Möglichkeit, dass ich meine Überzeugung ändere und dass ich die Konfession ändere, ohne deshalb ausgegrenzt zu werden, als auch die negative Religionsfreiheit, dass ich sagen darf, ich glaube an nichts mehr. Das betrifft auch die Schulen, die öffentlichen. Zitat, darauf werden Lehrer verpflichtet, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Und wer mir sagen kann, wo das steht, kriegt von mir ein Buch geschenkt. Wo steht dieser Satz? Ehrfurcht vor Gott zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Das steht in der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen, Artikel 7, Absatz 1. Ja, sagst du jetzt, aber da halten sich die Lehrer ja nicht dran. Nun wissen wir, Lehrer ist kein Beruf, sondern eine Diagnose. Aber, Zitat, Sie müssen keine Angst haben vor Beamten. Die tun doch nichts. Nein, also jetzt hören wir auf. Zitat, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht herstellen oder garantieren kann. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht herstellen und garantieren kann. Das sagte 1976 der damalige Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde. So, wer kann die denn herstellen? Die Werte, auf die der Rechtsstaat angewiesen ist. Ihr. Hier. Diese Werte werden hergestellt in der Familie, in der Bildung und in der Kirche. Wir sind ein säkularer, also weltanschaulich neutraler Staat, ja, deswegen sind wir aber kein moralfreier oder wertewurschtiger Staat. Und deswegen kommt es tatsächlich auf die Kirchen an und es kommt darauf an, wie wir uns selber als Leib Christi, als der irdisch sichtbare Körper des auferstandenen Christus in dieser Welt verstehen und wie wir agieren. Dankbar für die Freiheiten, die der Staat uns gewährt und die Spielräume, die wir haben, tatsächlich missionarisch ausnutzend. Und das war in dem Urchristentum natürlich anders. Da gab es ganz klar eine Staatsreligion, Jupiter, Mars und andere. Und es war eine Diktatur, eine Monarchie. Es war eigentlich eine Militärdiktatur, das Römische Reich. Und dann fangen die Gemeinden an, sich ausgerechnet jetzt noch gegenseitig zu zerlegen. Und Paulus sagt, ist denn der Christus zerteilt? Eine Horrorvorstellung. Was ja bedeutet, ihr seid Gliedmaßen am Leib des auferstandenen Christus. Und deswegen ist die zutreffendste Bezeichnung außer Leib Familia Dei. Ihr seid die Familie Gottes auf Erden. Soweit die Theorie. Wie sah die Praxis aus in der Hafenstadt Korinth? Da Da gab es mindestens drei Gruppen. Esoterisch versponnene Mystifixe. Also heute würden wir sagen, das sind die mit den Magnetfeldern, Feng Shui-Betten und rechtsdrehendem Joghurt bei Vollmond oder so ähnlich. Die wähnten sich im Besitz überirdischer Weisheiten. Ich spüre, ich fühle, es sollte. Es gab zweitens enthusiastisch-charismatische Ekstatiker, die sich immer in so eine Art positive Trance jubelten, für die aber die kleinkarierte Bürgermoral nicht zu gelten schien. Der eine schläft mit seiner Stiefmutter, der andere mit Prostituierten. Und wieder andere, eine dritte Gruppe, tendiert genau ins Gegenteil. Religiöse Reinheitsgebote, Genussmittelverbote, verkniffene Gesetzlichkeit, Sündenangst und Gewissensqual, wohin man schaut. Na, danke schön. Es ist ja ein mehrfach behinderter Leib, Christi. Es ist eine bucklige Verwandtschaft der Familia Dei. Haut Paulus diesen zentrifugal auseinanderstrebenden Christengruppen Bibelverse um die Ohren? Nee, Kontext, 1. Korinther 1. Ich danke Gott für die unverdiente Gnade, die euch in Christus Jesus geschenkt worden ist. Die müsst ihr euch nicht verdienen, die ist euch geschenkt. In ihm seid ihr reich geworden in aller Reich in aller Weisheit, Rede und Erkenntnis, sodass euch keine der Gaben fehlt, die der Geist den Glaubenden schenkt. Sagen jetzt die Festangestellten aus Hightech-Firmen oder überhaupt aus der mittelständischen Industrie. Herr Malessa, sowas kenne ich. Das ist das Personalentwicklungsgespräch beim Chef. Am Anfang wird einem erst Honig ums Maul geschmiert, ne? Meier, was Sie hier abliefern. Und dann kommt die Nassrasur, blutig. Wie lange sind Sie schon bei uns? Morgen mal nicht mitgerechnet. Nee, so macht Paulus es nicht, sondern er stellt lediglich positiv klar, dass Gottes Gnade ein unverdientes Geschenk ist. Und dass die Verhältnisse, in denen wir leben dürfen, unter anderem die besten auf der ganzen Welt sind, sage ich jetzt mal in unser Jahrhundert hinein. Paulus macht lediglich klar, dass niemand sich durch Tugendhaftigkeit, Wohlverhalten, Rechtgläubigkeit seine natürlichen Talente und seine geistlichen Gaben erworben hätte, sich verschafft hat, sondern dass sie ein Geschenk sind. Das heißt, nichts, womit man prahlen und sich überhöhen könnte. Wir wissen ja wirklich, wie es ist. Wir blicken ja dahinter. Die doofen Journalisten können ja immer nur die Kamera draufhalten, aber die Hintergründe, die wissen ja nur wir. Nein, es ist zunächst einmal ein Geschenk Gottes, dass wir als Leib Christi auf Erden die Werte herstellen sollen und garantieren können, von der ein humanitäres, zivilisiertes Zusammenleben in dieser Gesellschaft überhaupt möglich wird. Er stellt klar, dass alle, die gnostisch neunmal klugen, die enthusiastischen Geisterfahrer, die Rigoristen und Moralisten einen Reichtum haben, den sie nur gemeinsam haben. Frage: Hatten die korinthischen Gruppierungen, die Apollonier, die Petriner und die Paulaner, das war noch kein Bier, hatten die irgendwas gemeinsam? Ja, ein, sagen wir mal, Überlegenheitsgefühl sich selbst gegenüber und ein tief sitzendes Misstrauen den anderen gegenüber. Und warum ausgerechnet die, die in einer Gesellschaft, in Familie, Schule und Gemeinde Werte herstellen als Licht der Welt und Stadt auf dem Berge, die das Leben, wonach andere suchen, dass ausgerechnet die ein tief sitzendes Misstrauen den anderen gegenüber haben. Den Politikern, den Journalisten, alles Lügenpresse. Übrigens eine Wortschöpfung von NS-Propagandaminister Josef Goebbels, dass die AfD bedenkenlos für alle Medien erstmal rausposaunt hat. Sprache verrät Motive. Nee, Paulus tadelt die nicht und geht jetzt auch nicht auf die einzelnen Lehrmeinungen ein, sondern er erinnert lediglich daran, dass niemand auf den Namen seines bevorzugten Gurus getauft ist. Ich halte es ja mehr mit denen und mit denen und mit denen. Und wenn der nicht so glaubt wie ich, dann müssen wir uns leider trennen. Und so werden die Gemeinden immer reiner, immer kleiner. Und zum Schluss kannst du nur noch mit dir selber zum Abendmahl gehen. Und die Wirkung auf die Gesellschaft wird immer schwächer, weil die sich sagen, von denen ist nichts mehr zu erwarten. Nein, Paulus erinnert an den Gegensatz zwischen vermeintlicher Weisheit der begründeten Lehrmeinungen und der Torheit des Kreuzes, Luther, die Verrücktheit des Kreuzes. Ja, es ist verrückt. Gott steigt herab, wird ein ohnmächtiges, kleines Neugeborenes, packt also seine Allmacht in die Ohnmacht eines hilfsbedürftigen Kindes. Das bedeutet, er agiert machtvoll über unser Herz und die Liebe. Er nimmt Menschgestalt an, er hungert, er friert, er erlebt Enttäuschungen, zittert vor Wut, zittert vor Angst, lässt sich anfeinden und verleumden, leidet, stirbt einen qualvollen Foltertod. Das ist verrückt. Und wir stehen in der Tat mit mindestens drei Paradoxien auf dem Meinungsmarkt der Medien. Ein Gott wird kein Mensch, eine Jungfrau kriegt kein Kind und ein Toter steht nicht wieder auf. Ja, das ist verrückt. Aber es ist diese Verrücktheit des Kreuzes, sagt Paulus, die uns alle zu seiner Gemeinde macht. Nicht unsere Meinungen, Überzeugungen, politischen oder sonstigen kulturellen Ansichten. Crux probat omnia, hat Martin Luther das genannt, am Kreuz wird alles gemessen. Weil nicht wir feststellen müssen, für wen er gestorben ist, sondern weil er gesagt hat, für wen er gestorben ist, nämlich für alle, die an ihn glauben und diese Vergebung in Anspruch nehmen. Salopp zugespitzt. In einer sich immer mehr diversifizierenden pluralen Gesellschaft, die aber zum Glück ein säkularer Staat mit garantierter Religionsfreiheit ist und Pressefreiheit, in der ich meine Meinung öffentlich kundtun darf und um Zustimmung werben darf. In einer Gesellschaft, in der ich sogar für meinen Glauben öffentlich werben darf, kommt es nicht mehr darauf an, wen ich für so gläubig wie mich halte. Salopp zugespitzt kann man auch sagen, wenn ein Mensch anders glaubt, demzufolge anders lebt und denkt, muss ich nicht jedes Mal den lieben Gott zum Vaterschaftstest bitten. Sondern ich darf sagen, vielleicht gehörst auch du zur Familia Dei. Und vielleicht sendet mich Christus ausgerechnet zu dir, den ich so wenig verstehe. Haut Paulus den zentrifugal auseinanderstrebenden Gruppierungen der Christenheit in Korinth einfach nur Bibelverse um die Ohren? Nein, er verweist sie aufs Kreuz. Warum? Weil wir glauben, dass Gott so ist, wie Jesus ihn uns schildert. Nicht der blitzeschleudernde Gott der Griechen, Zeus, nicht der gleichmütige Gott der Buddhisten und auch nicht der zornige Oberlehrer der Muslime, sondern der mitleidende, solidarische Gott. Es geht also darum, dass wir die Pluralität unserer Gesellschaft und die tatsächlich herausfordernden und manchmal ärgerlichen Auswüchse der Pressefreiheit ertragen, in unserem Sinne nutzen und im Sinne Dietrich Bonhoeffers nutzen, der gesagt hat, wenn wir Leib Christi sind, bedeutet das, dass wir an der Weite des Herzens Christi teilhaben sollen in verantwortlicher Tat. Hä? Was für eine verantwortliche Tat? Bonhoeffer weiter, in echtem Mitleiden, die aus dem befreienden und erlösenden Leiden Christi quillt. Mitleiden? Was würde das denn bedeuten? Es würde bedeuten, wenigstens ein bisschen Verständnis zu haben für zum Beispiel Muslime, die vor einer theokratischen Terrorregierung geflohen sind im Iran, in Syrien, die mit nichts als Hemd und Hose hier ankamen, eins ist ihnen geblieben, ihr Glaube. Und wenn sie den Muezzinruf vom Handy hören, dann ist das zunächst mal ein Heimatgefühl. Es würde bedeuten, die Mitleidenschaft des Kreuzes, dass wir zumindest Verständnis haben für Menschen, die Angst haben, dass alles, was ihnen vertraut scheint, verschwindet. Millennials, die zwischen 1985 und 95 Geborenen, sagen immer, Boomer wie mich, also Menschen 60 plus, erkennt man daran, wie sie das Handy halt bedienen. Alte Leute machen so. Junge Leute machen so. Alte Leute scrollen so. Es würde bedeuten, dass wir in Mitleidenschaft Verständnis aufbringen für jene, die in der unübersichtlichen Medienflut unserer Zeit sich verloren fühlen und sagen, wem kann ich denn noch glauben? Und es würde bedeuten, dass wir Verständnis und Solidarität aufbringen für jene, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich muss jetzt mal Nachrichten fasten. Das kann sehr hilfreich sein. Nach Gaza, nach Ukraine überfallen. Ja, ich weiß, ein Flugzeug, das sicher landet, ist keine Meldung, ein abgestürztes schon. Aber ich kann die Schreckensbilder nicht mehr sehen. Dann fasten Sie mal von Nachrichten, aber lassen Sie sich nicht verführen von ungecheckten Fakten, von unprofessionell herausposaunten polemischen Theorien. Junge Leute, die sogenannten Digital Natives, haben gelernt, im Internet immer zu fragen, wer sagt das und ist das bezeugt und sicher? So lesen sie auch die Bibel. Und das ist gut so. Kurz, wir werden bezeichnet von der Bibel als Familia Dei, als Familie Gottes, als Leib Christi, in dem die Werte hergestellt werden, die ein Rechtsstaat, eine humanitäre Gesellschaft braucht. Intern unter uns Christinnen und Christen bedeutet das, ich kann nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater Kinder hat. Amen.